Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Ja, und heute bei mir ist Daniel Hertha. Daniel Hertha ist Gründer und Managing Director von Prom12 und hat zuvor viele Jahre Erfahrung im Investment Banking und im Private Equity Geschäft sammeln dürfen, bevor er seine eigene Beteiligungsgesellschaft gegründet hat, die sich auf IT-Services und Software fokussiert. Wir lernen ihn heute kennen, wie er bodenständig aufgewachsen ist, trotzdem international geprägt ist und einen sehr, sehr versierten Blick auf Qualität und Substanz mitbringt. Wir werden über Hidden Champions sprechen, wir werden über Deals sprechen und warum Fleiß und Ehrlichkeit deutlich wichtiger sind als jede Pitchfolie. Und damit herzlich willkommen, lieber Daniel.
Danke, schön, dass ich da sein darf, Sascha.
Ja, ich habe es gerade eben schon angekündigt. Bevor du Prom12 gegründet hast, warst du im Investmentbanking und Private Equity tätig. Hol uns mal kurz zu deinem Werdegang ab.
Ja, also genau wie du es gerade beschrieben hast. Aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb, kleinster deutscher Mittelstand. Meine Eltern haben oder hatten eine Strickerei, mittlerweile, glaube ich, dritte Generation. Also wirklich mit den Ups und Downs im Mittelstand, sage ich, immer aufgewachsen. Globalisierung im eigenen Leib sozusagen mitgekriegt. Hab dann BWL studiert in München in London, bin dann in London geblieben, habe dort ein paar Jahre Investment Banking gemacht, Large Cap, also ganz klassisch große M&A-Transaktionen, Börsengänge und so Zeugs beraten. Hab dann aber irgendwann das Gefühl gehabt, dass mir das Large Cap Banking in London ein bisschen weit weg ist sozusagen von dem kleinsten deutschen Mittelstand, wie ich aufgewachsen bin, und bin dann über einen Abstecher in Berlin nach München gekommen und bin dann dort zur DPE, Deutsche Private Equity, die man kennt. Habe dort 6 Jahre das PE-Geschäft sozusagen von der Pike bis fast zum Partner gelernt. Bin dann zu Egeria, holländischer Shop, und habe dort dann nochmal 2 Jahre als Associate Partner mit Hannes Blumer zusammen das Münchner Büro aufgebaut, nochmal 2 Deals gemacht und dann einfach das Gefühl gehabt, ich muss mich selbstständig machen. Kannte ich natürlich so von der ganzen Vergangenheit, von meinen Eltern schon. Ja, und so ist dann Prom12 entstanden.
Mhm. Sehr spannend. Also von der Schwäbischen Alb nach London. Was waren so die wesentlichen Learnings für dich gerade in der Londoner Zeit, die sehr wahrscheinlich sehr konträr ist zu dem, was auf der Schwäbischen Alb damals passiert ist?
Ja, ich glaube, was ich in London richtig, richtig spannend fand oder richtig cool fand, ist so, da waren natürlich alle extrem, man lebt ja nur in London, in der City oder in der Innenstadt, da sind alle extrem jung gewesen damals, alle aus unterschiedlichsten Ländern hingekommen zum Arbeiten. Das heißt, es ist schon auch eine Kultur, wo einfach hart gearbeitet wird, viel gearbeitet wird und wo die Leute aber das auch alle cool finden. Logischerweise Englisch, logischerweise denkst du da gar nicht an Deutschland, Mittelstand, sondern du denkst einfach immer an die Welt, das ist total international. Und hast auch Freunde aus der ganzen Welt. Das fand ich schon extrem, extrem spannend. Auch der Ehrgeiz, den die Leute da alle haben. Also ich glaube, das ist in London schon besonders gewesen damals auf jeden Fall.
Sehr spannend. Dann hattest du erwähnt DPE, Egeria, Associate Partner dann bei Egeria. Jetzt würde vielleicht ein unbefangener Dritter sagen, da kann man ja auch bleiben. Verdient wahrscheinlich ganz nettes Geld. Trotzdem hast du dann entschieden, dich selbstständig zu machen und zu gründen. Durchaus auch in einem Markt, der ja Wettbewerb hat. Ja. Wie kam es dazu? Was hat dich angetrieben?
Ja, also 2 Sachen. Ich glaube, wenn du ökonomisch drauf schaust, hätte ich mich nicht selbstständig machen müssen. Also ich glaube, es ist nicht eine wirtschaftliche, eine finanzielle Entscheidung. Und das Zweite, was du sagst, ich glaube, die Welt hat auch 2021, 2022 nicht drauf gewartet, dass wir noch einen PE-Fonds haben. Das ist so. Aber wir haben natürlich dann schon für uns überlegt, also Sebastian und ich, Sebastian ist mein Mitgründer, den habe ich bei der DPE kennengelernt damals. Und wir haben schon das Gefühl gehabt, dass es so 2, 3 Sachen gibt, wo wir eine Marktlücke sehen, die wir anders machen wollen. Ich glaube, das eine ist ganz klar die Spezialisierung. Wir haben bei DPE und dann auch bei Egeria sektoragnostisch investiert. Das heißt, du musst dich in relativ kurzer Zeit dann schon immer in neue Geschäftsmodelle, Märkte, Themen eindenken und auch wieder ein Netzwerk entwickeln, was ja sicher ein Mehrwert ist, den Private Equity hat. Und da haben wir das Gefühl gehabt, und auch wenn du über den Teich schaust, nach USA schaust, dass eigentlich der Weg nach vorne sein sollte, unserer Meinung nach, dass du spezialisiert investierst. Und so haben wir dann auch gesagt, Prom 12 machen wir als IT-Services-Software-Spezialisten, weil wir dann nicht immer wieder anfangen müssen, zu verstehen, wie die Geschäftsmodelle funktionieren und so weiter. Und unser Netzwerk ist viel, viel breiter. Wir können viel tiefer über die Themen nachdenken. Und auch in T0, im ersten Gespräch mit dem Unternehmen, der Unternehmerin, haben wir ein viel besseres Gespür, glauben wir zumindest, als wir es vorher hatten, wo wir halt jedes Mal von vorne angefangen haben.
Hattet ihr die Software-Expertise schon vorher, weil du sagtest, ihr habt sektoragnostisch investiert, ja, oder war das so ein persönliches Ding?
Ich glaube, das war also ein bisschen beides, ist die Wahrheit. Wir haben sicher schon, also ich habe 2,5, 3 IT-Services und Software-Deals gemacht. Und Sebastian hat zwar auf der Deal-Seite das noch nicht gemacht gehabt, aber war in seiner letzten Funktion CFO von Westwing und hat da die Einführung von einem Dynamics-ERP-System verantwortet, also hat es quasi aus der operativen Seite gesehen. Das heißt, wir hatten schon Erfahrung mit, es war jetzt aber nicht so, dass wir schon seit 10 Jahren nur dieses Thema gemacht haben. Und vielleicht zu der Frage davor noch, der zweite Punkt, der uns umgetrieben hat, war der Größenfokus. Wir sind heute ein 50-Millionen-Fonds und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen 4 bis 6 Firmen mit diesem 50 Millionen verkaufen. Das übersetzt sich in relativ kleine deutsche IT-Firmen. Und wir haben bewusst dieses Segment gewählt, weil wir der Meinung sind, dass das extrem tief ist, dass es da extrem viele spannende Buden gibt, sage ich immer. Also ich sage immer, ja. Und wir glauben schon, dass da einfach wahnsinnig viel Potenzial schlummert, die Unternehmen dann auch zu begleiten mit vielleicht ein bisschen Wachstumsanschub und ein bisschen Mut und dann noch ein bisschen Buy and Build, sodass die dann schnell aus 10 Millionen Umsatz Richtung 25, 30, 40 Millionen Umsatz gucken können. Und da glauben wir jetzt einfach extrem viel Wert noch, den wir gemeinsam heben wollen.
Also quasi Microcap-Player sozusagen aufkaufen, genau, und ja, in Richtung Smallcap.
Genau, dann die Amerikaner sagen Microcap, genau. Wir haben immer Smallcap gesagt, aber ja, ich glaube, die Wahrheit ist, wir sind ein Microcap Player, der versucht, die Firmen dann Richtung 5 bis 10 Millionen EBITDA zu entwickeln, und dann einen besseren oder einen größeren Partner für die zu finden.
Gibt es sonst noch Dinge, wo du sagst, das macht ihr anders in eurer Denkweise?
Na, also jetzt ganz technisch sind wir als Fonds gewerblich aufgestellt und nicht vermögensverwaltend. Das heißt, wir dürften auch in die Geschäftsführung gehen, wir dürfen operative Entscheidungen mit triggern oder mit prägen. Technisch sind wir eine Firma mit 4 Mann plus Praktikantin. Das heißt, wir haben gar keine Kapazität, ins Management zu gehen, aber wir können natürlich dann viel operativer mit den Teams vor Ort sprechen.
Also einfach flexibler.
Näher dran, wir können auch mal den Reporting, wir können auch mal quasi der Reporting-Dienstleister für unsere Portfoliofirmen sein. Wir können auch mal, weiß nicht, die SUSAS zusammenziehen, Deckungsbeitragsrechnung von ihm machen. Also das können wir dann halt alles easy machen, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass wir uns steuerlich strafbar machen.
Also einfach flexibel agieren, unternehmerisch agieren in
Zusammenarbeit. Und nah dran sein, genau. Ja. Und ich glaube schon, dass diese Größenordnung, in der wir unterwegs sind, dass es da schon extrem wichtig ist, dass wir also Investor nicht viermal auf den Kaffee vorbeikommen im Jahr, sondern dass wir schon nah dran sein können, dürfen und dass wir auch meinen Website-Text für die Firma schreiben oder irgendwie ein Stellenprofil schreiben, was ja in vermögensverwaltenden Strukturen immer ein kleines bisschen komplizierter ist.
Klingt aber dann natürlich auch spannend für Leute, die bei euch sind und auch für euch, weil natürlich die Arbeit dann relativ vielschichtig ist.
Ne? Ist so, ja. Also es wird nicht langweilig auf jeden Fall.
Hört sich zumindest so an. Ja. Prom 12 gibt es jetzt seit wann?
Wir sind gestartet Mai 22, also gute drei Jahre jetzt.
Dann ist ja einiges passiert in den 3 Jahren, wenn man auf eure Deals mal schaut. Ich muss kurz spicken, Comunado, Solve Vision, Plune IT und Open Fellas,
ja,
also 4
genau
Deals,
so ist es, ja,
die in meiner Erachtens ja dann relativ kurzer Zeit gemacht hat. Was eint diese Firmen, was ist anders oder was war die Investmenthypothese? So viel du natürlich drüber sprechen
darfst. Ja, klar, kein Problem. Also was die Firmen eint, ist die einfache Seite sozusagen ist, es sind alles wachsende, profitable Firmen mit relativ breiten Kundenbasen. So, das ist die einfache Seite. Was die auf der anderen Seite eint, die sind alle im Cloud-Services-Umfeld tätig, Communaud im Bereich Atlassian, Solvision im Bereich ServiceNow, OpenFeathers im Bereich Odoo und Plun IT. Das ist ein Managed Services Business mit sehr viel M365, also Microsoft, und ein bisschen DAT oder auch viel DATEV-Geschäft, also tatsächlich alles IT-Services-Geschäfte. Und was uns, glaube ich, schon bei allen gut gefallen hat, ist, dass wir in doch relativ engen Nischen unterwegs sind und die Firmen dann aber in den Nischen zu relevanten, sichtbaren Spielern entwickeln können. Also so Communaud ist jetzt mittlerweile die Nummer 1 im Bereich Atlassian in der Dachregion. Solvision ist wahrscheinlich die Nummer 1 im Bereich ServiceNow. Mindestens in Deutschland, wahrscheinlich auch in der Dachregion. OpenFeathers ist die Nummer 1 im Bereich Odoo. Und Plun ist ein kleines bisschen anders, weil natürlich der Microsoft 365 oder der Managed Services Markt größer ist, aber da sind wir auch ein sichtbarer Spieler, haben auch schon 2 Zukäufe gemacht. Also das sind, wir können da in den Nischen schon sichtbare Spieler bauen, strategisch relevante Spieler bauen.
Das heißt, für ein Bild ist bei jedem Invest von euch ein Thema?
Oder? Ja, wir haben jetzt in den letzten 3 Wochen 5 Zukäufe gemacht für unsere Portfoliofirmen. Das hört sich jetzt extrem viel an, dafür haben wir halt in 6 Monaten davor keinen gemacht. Ne? Also das
etwas geballt.
Genau, es ist wie immer, es kommt alles immer gleichzeitig. Aber wir haben tatsächlich für jede Portfoliofirma schon mindestens 2-mal zugekauft.
Ja, super spannend. Wenn ihr die Investment macht IT-Services, ja. Software, worauf achtet ihr? Jetzt Branche, Größe haben wir besprochen.
Genau.
So weitere Themen, worauf ihr?
Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste für uns ist das Team. Also sicher einer der ersten Punkte, auf die wir achten, ist der Kununu-Score, wenn wir eine Firma anschauen. Und weil natürlich alles People-Businesses sind, das heißt, wir glauben schon, wenn eine zu hohe Fluktuation da ist, dass das ein Zeichen ist, dass mit der Firma irgendwas komplizierter ist. Gibt immer Ausnahmen, warum das doch okay sein kann, aber so ganz pauschal gesagt. Dann natürlich das Unternehmerteam, weil schon wichtig ist, wir haben im Schnitt so 60% in den Firmen, weil schon wichtig ist, dass wir dann gemeinsam auch eine Vision entwickeln können, wie wir vielleicht die Firma von, sagen wir, 10 Millionen Umsatz auf nicht 18, sondern vielleicht 30, 40, 50 entwickeln können. Und dafür brauchen wir eine Vertrauensbasis mit der Gegenseite. Gegenseite ist schon das falsche Wort, mit dem Unternehmerteam. Wir müssen uns gegenseitig so vertrauen. Die müssen auch glauben, dass Prompt 12 einen Mehrwert hat. Wir wollen ein transformativer Partner sein. Und es geht aber nur, wenn man auch glaubt, dass da vielleicht ein Mehrwert ist.
Prompt 12. Das heißt, die ehemaligen Inhaber bleiben auch an Bord?
Ja.
Immer? Also, oder sucht ihr dann auch teilweise extern?
Naja, also wir haben jetzt 2 von 4 Situationen sind Teilnachfolgen gewesen. Das heißt, da ist immer ein Teil des Gründer-Setups sozusagen entweder qua Alter oder qua andere Interessen oder qua Gesundheit rausgegangen. Aber der andere Teil ist immer dabei geblieben. Wir versuchen dann schon die Unternehmer oder die Teams, also ganz wichtig für uns ist das Coaching, das Sparring und zu gucken, dass die Leute dann auch tatsächlich gemeinsam mit uns den nächsten Schritt auf der Skalierung hinkriegen. Und natürlich, wenn dann eine bestimmte Größenordnung reicht ist, dann kommt es vielleicht schon, dass wir mal einen Finance Director oder einen CFO oder sowas suchen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in T0 CEOs, CFOs, also sich COOs hiren. Also typischerweise arbeiten wir mit dem Team weiter.
Verstanden. Eine Frage vielleicht noch. Ja. Exit-Horizont, seid ihr dann irgendwelchen, sagen wir mal, Asset-Zeiträume gebunden oder seid ihr flexibel?
Die Frage kommt immer und wir sagen, die einfache Antwort ist 4 bis 7 Jahre, also wie jeder PE. Die erste Firma Communaud haben wir nach 2 Jahren mehrheitlich weiterverkauft, weil wir opportunistisch sein müssen am Ende. Die Firma hat sich so schön entwickelt und die kauft international zu und wächst so schnell, dass die einfach für uns eigentlich zu groß geworden ist. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, wir brauchen einen Partner, der vielleicht international das noch besser kann als wir. Und so mussten wir die Firma dann auch, oder ja, haben sie nach 2 Jahren mehrheitlich weitergegeben, sind weiterhin beteiligt, weil wir total dran glauben, aber das ist eher kurz, ne? Und ich glaube schon, dass wir auch Firmen im Portfolio haben, wo wir vielleicht sogar länger als 6, 7 Jahre beteiligt sein werden, weil wir bei den, gerade qua Größenordnung wieder bei uns, schon das Gefühl haben, dass die Firmen vielleicht auch das Potenzial haben, 50, 60 Millionen Umsatz groß zu werden. Und wenn das so ist, dann kannst du ja auch 1 oder 2 länger bei dir behalten.
Du hast gerade Internationalisierung erwähnt, impliziert für mich jetzt, dass ihr euch auf Deutschland fokussiert, ja, als Investor.
Absolut.
Jetzt ist ja Deutschland gern mal in der Kritik momentan, was wirtschaftliches, ja, Wachstum und Dynamik angeht. Wie siehst du das Ganze? Wie siehst du den deutschen Markt? Siehst du Chancen? Siehst du Risiken?
Ja, also ich glaube, auch wieder zweigeteilt. Ich glaube, wir spüren natürlich auch, dass die Konjunktur im Moment in Deutschland nicht so stark ist, wie sie auch schon war. Das kommt natürlich bei den Kunden unserer Portfoliofirmen auch an. Dementsprechend kommt es bei unseren Portfoliofirmen auch an. Das heißt, wir wachsen wahrscheinlich auch langsamer, als wir vielleicht vor 2 Jahren gewachsen sind im Schnitt. Aber wir wachsen noch. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir, also wir sehen extrem viele Firmen, die einfach extrem schön sich entwickelt haben seit Jahren, also seit Jahren wachsen, seit Jahren profitabel sind. Also wir glauben schon, dass da wahnsinnig viel Substanz ist. Und wenn wir über unsere Zukunft von Prom12 nachdenken, wir werden weiterhin einfach ein sehr stark Deutschland- oder DACH-fokussierter Fonds bleiben, weil wir da einfach wahnsinnig viel Potenzial sehen.
Und dann nochmal darauf einzugehen, in der Vorbereitung meintest du auch, im deutschen Mittelstand steckt eigentlich extrem viel verstecktes Potenzial auch.
Ja. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, was wir zum Beispiel ganz, ganz, ganz oft sehen, ist, wir kommen irgendwo hin und die Leute sind technisch besser, als sie vertrieblich sind. Also, dass wir irgendwo das Gefühl haben, in der technischen DD kommt raus, dass sie nicht gut sind. Dafür sind sie vertrieblich stark. Das haben wir quasi nie. Das ist 1 von 100. Und ich will mal sagen, 60 von 100 oder 70 von 100 kommen wir irgendwo hin und denken, die sind technisch Bombe, aber die verkaufen es gar nicht so gut. Das heißt, unser Fokus ist eigentlich immer Vertrieb, Marketing und den Leuten vielleicht auch den Mut zu geben, mit ihrer Dienstleistung noch mutiger rauszugehen und noch aggressiver zu verkaufen.
Mhm. Also so das deutsche Mindset vielleicht ein bisschen aussprechen.
Vielleicht ist es zu pauschal und zu Stammtischweisheit, aber wir haben schon das Gefühl, dass da wahnsinnig viel Potenzial ist und die Leute manchmal sich gar nicht so leicht tun, darüber zu sprechen, was sie eigentlich alles können und schon gemacht haben.
Ja, wir neigen dazu, ja, Dinge zu zerdenken an der einen oder anderen Stelle.
Ich glaube, da versuchen wir schon den Leuten auch ein bisschen Mut zu geben und ein bisschen auch, das vielleicht auch so ein bisschen unsere Idee, einfach den Leuten am Anfang mal aufzuzeigen, wie groß das eigentlich sein kann, wie groß der Markt ist, wie gut die Dienstleistung ist, wie gut sie im Wettbewerbsumfeld dastehen und dann zu sagen, du musst eigentlich nicht 10 Millionen Umsatzfirma sein, du könntest vielleicht damit der Firma 30 Millionen Umsatz machen. Mhm. Und den Leuten zu zeigen, dass das vielleicht gar nicht so kompliziert ist und der Weg dahin geht.
Also viel Enablement, viel,
genau.
Man hört auch aus, viel Arbeit auf Augenhöhe dann mit den Unternehmern. Ja. Vorhin habe ich auch rausgehört, Transformation ist ja auch immer irgendwo herausfordernd für die Firmen. Ja. Wie bewerkstelligt ihr das? Also wie arbeitet ihr auf Augenhöhe mit den Unternehmern zusammen?
Ja, also ich glaube, wir kommen nie rein und wissen schon, was besser zu machen ist. Wir kommen rein und versuchen, die Sachen zu verstehen. Wir versuchen zu fragen. Und dann ergibt sich im Dialog typischerweise auch eine Strategie oder eine Idee, was man gemeinsam baut. Und ich glaube, uns ist einfach total wichtig, dass wir in guten, das sagen wir auch ganz explizit immer, in guten Phasen angerufen werden, aber noch wichtiger in den Phasen, wo dann irgendwie ein wichtiger Mitarbeiter, Mitarbeiterin kündigt oder wenn ein wichtiger Kunde abspringt. Da wollen wir mit den Leuten im Dialog sein oder wenn irgendwas doof läuft. Weil wir da, glaube ich, noch viel mehr Mehrwert haben sozusagen, als wenn es nur um Schönwettersegeln sozusagen geht.
Wir hatten in der Vorbereitung auch Werte besprochen, so Fleiß, Ehrlichkeit. Ich hatte in der Anmoderation Bodenständigkeit erwähnt. Was bedeuten diese Werte für dich so im alltäglichen Doing?
Ja, ich glaube, das ist wie bei fast allen, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen. Also ich glaube, uns ist total wichtig in der Zusammenarbeit, dass wir straight sind, dass wir ehrlich sind. Und das ist aber auch das, was dann wieder das Vertrauen eben mit den Unternehmern oder Unternehmerinnen hinkriegt. Dass wir schon sagen, wenn wir unzufrieden sind mit irgendwas oder wenn wir irgendwo das Gefühl haben, das funktioniert gerade nicht, dann sprechen wir das an. Das heißt ja gar nicht, dass wir jemanden kritisieren, sondern wir sind einfach nur direkt ehrlich und erwarten aber, also das Gleiche auch. Das ist ja ein Dialog sozusagen. Wir wollen ja gar nicht derjenige sein, der von außen immer nur was besser weiß, sondern wir fragen, wir wollen aber einen Dialog haben. Und wir sind da, glaube ich, einfach ein ehrlicher Partner. Fleiß, ich glaube, das ist gehört halt einfach in unserem Job dazu, dass wir die Sachen dann auch fertig machen, wenn wir sie angefangen haben.
Tja, und die Bodenständigkeit, das...
Ich glaube, das ist ein bisschen beides. Ich glaube, wir mögen total, wenn die Firmen eine sehr, sehr gute Substanz haben. Und das ist, glaube ich, immer das Fundament oder die Basis für alles, was halt ein Wachstum da ist. Aber gleichzeitig ist uns dann wichtig, eben die Vision zu haben, wie kriegst du das Ding auch wirklich von 10 auf 30 Millionen Umsatz entwickelt. Mhm. Aber es geht halt nicht, wenn du nicht ein sauberes Fundament hast. Und ich glaube, da, wir würden nie, unsere Firmen sind nie highly levered am Anfang. Also wir haben immer relativ wenig Fremdkapital oder 2 von 4 Fällen waren auch gar kein Fremdkapital zum Start. Warum? Weil wir einfach viel mehr Kapital aus der G&V, also aus, aus dem Umsatz, aus dem Wachstum haben wollen, um dann auch weiter zu wachsen. Wir wollen es nicht in Tilgung stecken, wir wollen es nicht ausschütten. Das sind so die ganz typischen Unternehmerwerte, die uns, glaube ich, auch wichtig sind, um dann einfach der transformative Partner zu sein.
Mhm. Ja, und das ist am Ende, glaube ich, ja dann eine spannende Mischung, wenn man irgendwo selber auf dem Boden ist, wenn man sich Teams aussucht, die irgendwo auf dem Boden sind, aber dann eben gut über eine große Vision spricht.
Genau, aber trotzdem hinten eben, und das ist, glaube ich, schon, also wir machen das eigentlich immer in den ersten Strategie-Workshops, wenn wir die Firma gekauft haben, dass wir mal einfach nur extrapolieren, wenn du weiterhin mit deinen 15-20% wächst die nächsten 5 Jahre, was ja dein Markt oder was du bisher gemacht hast, was passiert denn da eigentlich auf dem Umsatz, was passiert auf dem EBIT und was ist dann eigentlich noch, wenn du 2-3 Mal noch zukaufst, dann passiert ja ganz automatisch, mathematisch sozusagen, dass du aus 10 schnell 30, 40, 50 Millionen Umsatz bist. Mhm. Und da sind die Leute dann meistens ein bisschen überrascht, was da für Zahlen auf einmal stehen. Und dann stehen wir halt da und sagen, na, aber wir sind ja, also wir machen das zusammen. Wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Wir haben da, ne, wir haben Playbooks, wir wissen, wie das funktioniert.
Mhm. Ja, spannend. Jetzt haben wir viel über Wachstum der Beteiligungen gesprochen. Kommen wir mal aus Wachstum von Prom 12 zu sprechen. Was ist geplant die nächsten Jahre?
Also tatsächlich wenig Wachstum bei Prom 12. Mhm. Also ich glaube, wir gehen da vielleicht den gegenteiligen Weg, den so der typische Private Equity Fonds gehen würde. Ich glaube, also wir sind jetzt mit Fonds 1 vermutlich ausinvestiert. Das heißt, wir denken schon drüber nach, was jetzt der nächste Schritt für Fonds 12 ist, ob es einen Fonds 2 gibt. Aber wenn es einen Fonds 2 gibt, dann wird der in einer ganz, ganz ähnlichen Größenordnung sein. Also der erste ist 50, vielleicht machen wir 50 plus ein bisschen Inflation oder so. Aber es wird nicht größer. Warum? Weil wir eben schon als Philosophie haben, dass wir in diesem Bereich bleiben. Und sobald wir größer werden, wir wollen 4 bis 5 Firmen im Portfolio haben zu jedem Moment. Wir sind 4 Leute. Das heißt, wenn wir können eigentlich,
geht ja nicht.
Wir können eigentlich gar nicht wachsen. Also, wir müssten irgendwas am Modell ändern, wenn wir wachsen. Und wir fühlen uns auf dem Modell wohl. Dementsprechend können wir und wollen wir nicht wachsen.
Also sprich weitere Fonds aufsetzen, ähnliche Größe.
Genau, also vielleicht gibt es Fonds 2 mit 60 Millionen Euro, wieder mit 4, 5, 6 Firmen, ähnliche Größe, ähnliche Idee, gleiches Team, sehr viel Kontinuität.
Mhm. Und dann eher wirklich inhaltlich in die Beteiligung rein, denen helfen, den nächsten Schritt zu gehen.
Genau. Ja, genau. Und also so als Beispiel bei den Portfoliofirmen, Comunado hat sich sicher jetzt, also sind wir eingestiegen Ende 22, das hat sich vervierfacht im Umsatz und im EBIT mehr als vierfacht. Da ist jetzt nicht mehr nur alles durch Prom 12, sondern da ist auch ein bisschen ins Pregal seit 9 Monaten im Driver Seat. Aber trotzdem ist das seit Prom 12 eingestiegen ist. Solvision hat sich auch vervierfacht in den letzten 12 Monaten. Die Open Feathers werden wir jetzt auch kurzfristig announcen. Die hat sich auch schon für fast 1,6-facht oder so in 12 Monaten. Also da passiert schon immer sehr viel Wachstum. Dafür brauchst du aber Zeit für die Portfoliofirmen. Und deswegen werden wir am Modell nichts ändern. Mhm. Das ist extrem wohl.
Ja, das finde ich schön, weil es ist ja selten oft auch mal zu hören, hey, wir wollen nicht um jeden Preis wachsen. Und das spricht ja auch für die Leidenschaft, glaube ich, die ihr für das Thema habt und was wahrscheinlich auch dein Antrieb ist, das die nächsten Jahre so zu machen.
Ich glaube, das geht ein bisschen zurück zu der ganz ursprünglichen Frage, ob man ökonomisch überhaupt das hätte machen müssen. Und ich glaube, rein fürs eigene Portemonnaie gesprochen, wäre es wahrscheinlich sinnhafter, jetzt einen viel, viel größeren Fonds aufzulegen. Mhm. Aber das ist eben nicht, also das ist nicht das, was uns angetrieben hat, Prom 12 zu machen, sondern Prom 12 hat, also wir haben Prom 12 gemacht, weil wir irgendwie eine Chance in diesem Bereich sind, weil wir glauben, dass da extrem viel Mehrwert auch für die Firmen dann ist und uns macht es extrem viel Spaß und dann ist es am Ende wahrscheinlich auch wieder wirtschaftlich für uns.
Mhm. Ja, es zeigt ja auch wieder den, sagen wir mal, klassischen Unternehmersatz, wo man sagt, wenn man es fürs Geld macht, funktioniert sowieso nicht. Wenn man es nicht fürs Geld macht, dann kommt im Zweifel das Finanzielle.
Wir machen es aus der Marktperspektive. Wir glauben, dass da ein extrem spannender Markt ist, wie jemand wie uns.
Mhm. Ja, super. Also sehr, sehr spannend. Schönes Setup. Also auch Micro oder Small Cap, je nachdem, wie man es dann nennen möchte, in einem sehr, sehr spezialisierten Bereich. Thema Spezialisierung ist ja im Markt auch wichtig momentan. Man hat ja auch immer mehr spezialisierte Fonds, die ja auch erfolgreicher wirtschaften als die anderen. Von dem her, ja, wünschen wir euch da weiterhin ganz viel Erfolg und können nur Danke sagen, dass du im Podcast warst.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ja, und wenn ihr auch weitere Einblicke haben wollt zum Thema Private Equity, Deals und Corporate Finance, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Vielen lieben Dank.